Dann herzlich willkommen zur Episode 22 des Podlovers Podcasts, den Entwicklerinnen-Podcast rund um Podlove. Und nach einer nicht ganz so langen Pause melden wir uns wieder. Und zwar darf ich heute wieder begrüßen die Michi. Hallo Michi.
Hallo. Hallo Alex.
Erik. Hallo Erik.
Ahoi.
Dirk ist auch wieder mit dabei. Der gehört jetzt mit zum Inventar. Hallo Dirk.
Hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Und einen ganz besonderen Gast haben wir heute, den Martin. Martin Fischer, hallo.
Schönen guten Tag, hallo. Danke für die Einladung.
Wir steigen heute ein bisschen anders in die Kategorien ein. Wir fangen nämlich nicht mit den Spenden an, sondern mit dem Feedback. Und eine Feedback für uns war, dass wir die Spenden zum Schluss vorlesen sollten. Das werden wir heute gleich mal umsetzen.
Ausprobieren.
Ja. Mal gucken, wie es wird. Ja, ansonsten gab es bei Dirk noch Feedback.
Genau, ich habe, also wir haben in der letzten Folge über die API gesprochen. Es gab Feedback, ich glaube in der Community, dass das jemand ausprobiert hat und der hatte Probleme mit dem Slug-Setzen. Das haben wir uns angeguckt. Ich habe das behoben. Ich denke, das werden wir in der nächsten Zeit dann auch veröffentlichen. Dann gab es noch zusätzliche Daten, die wir in der Episode mit veröffentlichen. Also schön, dass ihr die Sachen ausprobiert und gerne weiteres Feedback an uns.
Spiel's kaputt.
Genau.
Yay.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, schreiten wir weiter zum eigentlichen Thema der Episode. Heute geht es nämlich um unsere neue Podlove-Webseite. Wer sie gemacht hat, wie sie entstanden ist, was da alles mit dabei war. Und deswegen ist der liebe Martin auch noch mit dabei. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, würde es, falls jemand dich nicht kennt, und ich vermute mal einige aus der Community, die insbesondere diesen Podcast hören, wird das nichts Neues sein, wäre es ganz schön, so ein bisschen dich einzuordnen. Und das machen wir meistens, indem wir irgendwie jeden fragen, wie er zum Podcasting gekommen ist.
Erstmal durch ganz viel Podcast hören. Ich habe angefangen, Podcast schon 2005, 2006, glaube ich. Nachdem ich meinen ersten iPod hatte, 2005 gekauft. Und dann habe ich in der Zeitschrift für junge Erwachsene Neon vom Stern so einen kurzen Artikel gelesen, dass es da jetzt dieses Podcast gibt und das hat zum Beispiel Adam Curry einen macht und das war eigentlich so der Anfang, wo ich dann wirklich über diese amerikanische oder englisch-amerikanische Podcast-Szene so reingekommen bin. Erstmal durch ganz, ganz viel Hören, also Adam Curry, Word-Nerds, Rock'n'Roll-Geek-Show habe ich gehört und dann auch über diese Münchner Blase damals, Bits und so, Annie Grubens, Schlaflos in München, das waren so die Sachen, die ich am Anfang gehört habe. Und dann so nach und nach hat sich das dann auch so erweitert auf die, damals hat man noch von diesen lokalen Blasen gesprochen, dann ging es so in diese Berliner Blase rein, dann die ganzen Podcasts von Tim und was dann noch so entstanden ist. Genau, das war eigentlich so mein Anfang, von wie ich zum Podcast-Hörer wurde. Und
Aber da ist es ja nicht dabei geblieben beim Podcast.
Genau, also ich fand das Medium halt schon sehr, sehr früh sehr, sehr toll und wollte eigentlich gerne selber einen machen. Mir hat aber so ein bisschen das Thema gefehlt. Und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, weil auch im Kollegenkreis dann immer wieder, ja, ich glaube auf dem Weihnachtsmarkt war es, da haben wir dann auch wieder mal gesprochen, dass ich ja eigentlich aus der DDR komme ursprünglich und wie war denn das damals so? Und das ist ja alles voll interessant, weil viele damals oder jetzt wahrscheinlich immer noch im Westen der Republik da nicht so viele Infos drüber haben. Und dann dachte ich, ah, das wäre eigentlich schön, wenn ich vielleicht mal meine Eltern so ein bisschen befragen könnte, wie das eigentlich so in der DDR war. Und das war so der Auslöser, so 2011 im Silvester habe ich das meinen Eltern vorgeschlagen und dann waren die erst so ein bisschen skeptisch und ja, geht denn das und brauchen wir da nicht irgendwie Rundfunklizenz und so, war dann die Frage. Und dann haben wir das aber probiert und dann haben wir da die ersten Folgen aufgenommen im Frühjahr 2012 und da ist dann Staatsbürgerkunde gestartet, wo ich dann erst mit meinen Eltern und mittlerweile auch mit ganz vielen anderen Leuten über das Leben in der DDR spreche. Das war so mein Start.
Auch ein super interessanter Podcast, kann ich bestätigen, ist immer meine Referenz, wenn mich irgendwer auch quasi in einem bestimmten Alter fragt, was denn Podcasts sind, dann sage ich, hier, hör dir da mal eine Episode an, dann da ich ja auch aus Ostdeutschland komme, ist es ja so, dass sie dann relativ einfach dann auch das Konzept verstehen. Das ist ziemlich cool. Und danach ist es ja trotzdem noch weitergegangen. Staatsbürgerkunde läuft ja noch. Nebenbei machst du aber jetzt auch noch was anderes und glaube ich noch gar nicht so lange.
Genau, also ich mache jetzt seit ungefähr 4 Jahren, also 2018 war das erste Mal, gebe ich auch Workshops zum Thema Podcasting. Das hat angefangen, bin ich angefragt worden oder sind wir angefragt worden, meine Freundin macht da auch mit. Wir geben Workshops für Freiwillige im kulturellen Jahr, Freiwilligen kulturellen Jahr in Nordrhein-Westfalen. Das war so der Startpunkt, wo wir angefangen haben. Und ja, mittlerweile gebe ich auch Workshops außerhalb von Nordrhein-Westfalen, also in und um Berlin, wo ich jetzt gerade lebe und wohne. Und hauptsächlich halt im Jugend-, Kinder-, Bildungsbereich und mache auch Auftragsproduktion zum Thema Podcasting. Ja, auch so im Museums-, Kultur-, Geschichtsbereich, also wo ich auch so ein bisschen herkomme. Also das finde ich sehr schön. Das mache ich so als kleine Teilselbstständigkeit. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und freue mich auch nach wie vor über die großartige Podcast-Szene. Ich habe vorhin noch mal geguckt, ich war 2013 beim ersten Podlove Podcaster, PPPW, Podlovers Podcasting Workshop in Berlin. Genau, und da habe ich eigentlich so ein bisschen Feuer gefangen, fand das großartig, was Leute eigentlich so für schlechte Bezahlung und wenig Geld und viel Energie und viel Enthusiasmus machen. Und das hat mich sehr elektrisiert und eigentlich auch so den Weg gelegt, wo ich dann weitermachen wollte. Ich dachte, das ist eine ganz tolle Community, ganz tolle Szene und was man zusammen da erreichen kann und wie man sich dann gegenseitig so auf den neuesten Stand bringt, war großartig. Genau, das und das würde ich auch, das versuche ich auch weiterzugeben, diesen Community-Aspekt und das Podcasting eigentlich was sehr selbst empowerndes ist, also wo man wirklich selber sehr, sehr viel machen kann und ja, in die Welt raussenden kann.
Kommt das an in der heutigen Zeit oder ist es eher sehr zu einem Job geworden und jeder will seinen Spotify-Podcast und möglichst viele Werbeplätze oder so, wenn du jetzt Workshops gibst? Dann?
Also ich versuche die Workshops, die ich gebe, auch hauptsächlich ich habe ja gesagt, Kinder, Jugendliche und gemeinnützige Organisationen und halt Unternehmen, die ich einfach persönlich auch gut finde, da merke ich schon den gleichen Enthusiasmus auch noch. Also gerade in diesen Kinderworkshops, wo ich jetzt Ostern eingegeben habe, das ist quasi so wie, wäre mir früher so, wenn du in die Kassette reinsprichst und du hörst dich dann selber im Kassettenrekorder, so dieses, wow, ich kann was aufnehmen und die haben dann Sportnachrichten eingesprochen und haben Wetterbericht gemacht und sind in die anderen parallel laufenden Workshops gegangen und haben die Leute dazu interviewt zum Thema Mobbing. Also das war faszinierend zu sehen, wie unverkrampft und spaßig die da mit dem Medium umgehen und dann auch gemerkt haben, wow, ich kann da selber was produzieren. Das haben wir dann zum Schluss noch zu einer kleinen Show zusammengeschnitten und das war schon, glaube ich, also für mich sehr beeindruckend und ich glaube, denen hat es auch Spaß gemacht. Und ich finde, dass diesen Effekt hat man schon auch noch. Klar, es ist jetzt mehr geworden, dass es halt immer, wie kann ich damit Geld verdienen und wie kriege ich da möglichst viel Hörerinnen und Hörer bald. Aber ich glaube, so die Grundidee, dass das ein sehr zugängliches Medium ist, um eigene Gedanken zu teilen und vielleicht auch Informationen und Wissen, das ist, glaube ich, nach wie vor da. Mhm.
Sehr schön.
Ja. Und du tust oder beziehungsweise den Kindern installierst du dann wahrscheinlich erstmal einen WordPress und installierst dann den Podlove Publisher.
Nee, also da konzentrieren wir uns tatsächlich eher mehr so auf die Aufnahme und auf den Schnitt und tatsächlich auch den Schnitt mit Ultraschall haben wir bei den Älteren dann schon gemacht oder ich auch bei den Älteren, sonst auch Audacity, aber die Aufnahme und Schnitt, also wir machen schon die ganze Prozesskette einmal durch, aber beim Hosting sage ich natürlich dann auch tatsächlich, welche Optionen es gibt und dass es dann eben diese selbst gehostete Variante gibt und dass es eben gehostete Varianten gibt und ich würde gerne noch mehr tatsächlich dahin kommen zu sagen, hier, das kannst du auch selber hosten und aber nach so einem Tag, wenn dann wirklich so mit Aufnahmetechnik und Schnitt dann noch zu erklären. Ich glaube, Jörn hatte das ja auch mal hier als Gast erklärt, wo er so einen Volkshochschulkurs gemacht hat und dann auch danach sein Konzept ein bisschen umgestellt hat, weil dann auch ins leere Gesichter geguckt hat und noch nicht mal, weil es super kompliziert ist, sondern weil es einfach sehr, sehr viel ist, wenn du wirklich anfängst mit Podcasten, dann auch noch das Hosting zu erklären. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der eigentlich wichtiger ist und wichtiger wird, als man es vielleicht auch jetzt einschätzt. Dass man selber im Zugriff hat, wo seine Sachen liegen und was damit passiert.
Ja, das ist auch so ein bisschen so die Einflüsse, die wir von Jörn und auch von dir bekommen, die uns dann immer mal wieder daran erinnern, für wen wir das überhaupt machen und dass wir unsere Software auch ein bisschen einsteigerfreundlich, gestalten sollten, beziehungsweise mehr zugänglicher machen. Und ihr seid ja regelmäßige Teilnehmer bei unseren Roundtables. Und da ist es auch dann dazu gekommen, dass du so ein bisschen mit in die Falle getreten bist, dass du tatsächlich auch dich beteiligen kannst an den Dingen, die wir machen. Zum Beispiel unsere potlove.org-Seite, die wir jetzt vor 2-3 Wochen, das ist schon ein bisschen länger, vielleicht haben es einige von euch schon gemerkt, schon ja neu aussieht. Und da war mit fast ausschließlich und großen Enthusiasmus dabei die Michi. Und als ich mich heute so ein bisschen auf die Sendung vorbereitet habe, habe ich mich erstmal gefragt, warum wir die Seite neu gemacht haben. Und das wäre, glaube ich, vielleicht ein ganz guter Einstieg, mal zu sagen, warum haben wir das gemacht und wie war es denn vorher?
Ich finde, du hast auch die perfekte Überleitung gegeben, dass wenn Martin und Jörn uns daran erinnern, dass unsere Software ein bisschen einsteigerfreundlicher sein könnte. Ich würde sagen, das ist vielleicht ein Punkt, der unsere Software nicht so einsteigerfreundlich gemacht hat, auch vielleicht unsere Webseite war, ich weiß es nicht genau. Warum eine neue Seite? Es gibt viele kleine Gründe. Ein großer Grund war auf jeden Fall, dass wir auch da von WordPress eigentlich wegkommen wollten und wir wollten uns einfach, wir hatten dort einen Theme, obviously, wie es jedes WordPress dann hat, was einfach so nach, gehostet wird. Und das hat uns wenig Freiheit gegeben. Das war auch noch so eingestellt, dass die ganze Seite sehr nach Blog aussieht. Wenig die Produkte, die wir eigentlich anbieten, ich nenne es jetzt mal Produkte, oder die Tools, die Software, die wir eigentlich anbieten. Ja, die auf den ersten Blick war die jetzt nicht besonders ersichtlich, man musste da schon irgendwie das Menü durchdringen und längere Blogartikel lesen. Uns hat nicht so gefallen, als kleines Beispiel, dass man kommentieren kann und noch ganz, ganz alte Diskussionen findet. Ich weiß, da hätte man viel machen können, irgendwie auch mit WordPress. Bei uns hatte aber auch jetzt niemand wirklich Bock, ein WordPress-Theme zu schreiben. Was noch dazu kam, dass die Seite ja über Jahre gewachsen ist, also das alles, was wir jetzt irgendwie Negatives oder zu bemängeln haben an diesem Zustand, ist einfach ja niemandem geschuldet, sondern ist einfach über Jahre lang gewachsen. Jeder hat mal irgendwie mitgearbeitet, hauptsächlich Tim. Aber wir hatten ja auch noch so ein Konglomerat an Seiten drumherum, weil sich eben diese WordPress-Seite nicht für so viel geeignet hatte. Da gab es irgendwie eine Landingpage noch für den Subscribe-Button, weil wir dann einen Generator anbieten wollten, der aber auch, glaube ich, nicht so einfach in diesem WordPress einzubauen war damals. Was gab es noch für Seiten? Erik, du hast da, glaube ich, einen größeren Überblick. Da gab es doch noch, gab es nicht für den Publisher auch noch zwei andere Seiten? Für den
Publisher gibt es eine, die gibt es tatsächlich auch immer noch. Die habe ich auch auf der To-Do, dass wir das mal noch umleiten müssen.
Müssen wir noch, ja.
Genau, ja. Viele, viele so kleine Seiten. Vermutlich sind da auch ein paar davon noch live. Wir müssen da jetzt nochmal einsammeln gehen. Aber ja, also das Grundproblem stimmt schon, ist einfach eben, weil es so unangenehm war, in dem WordPress zu arbeiten, haben wir eher irgendwie neue kleine Seiten gebaut, als da irgendwie was zu fixen. Und das müssen wir jetzt irgendwie, oder haben wir angefangen zu konsolidieren.
Genau, und der Punkt, den man ja eigentlich haben möchte bei so einer Seite, wenn man jetzt Tools anbietet, die Leuten weiterhelfen sollen, ist ja eigentlich, dass die finden, was sie suchen. Und den Zustand, den gab es nicht unbedingt. Mit so vielen Seiten, so vielen Suchergebnissen, nicht unbedingt konsistenter Verlinkung und so weiter. Deswegen wollten wir das alles konsolidieren und haben dann gemerkt, ja, generell, dadurch, dass das alles gewachsen ist, wurde das vielleicht auch nie wirklich geschrieben für unsere Zielgruppe. Ist auch wieder so ein Marketingwort, was man eigentlich nicht so gerne hat. Aber man will ja auch schon, damit eben gefunden wird, was die Leute suchen, auch eben das schreiben, wie es die Leute verstehen. Und auch da glaube ich, es war nicht nur Information irgendwie zu konsolidieren und zu sortieren, sondern dann auch noch vielleicht zu löschen und hinzuzufügen. Und deswegen haben wir eigentlich gedacht, wir müssen das wirklich alles mal komplett neu machen.
Ja, ich Ich glaube, wenn man einmal auf die Seite geschaut hat, war es super schwierig, überhaupt festzustellen, was das sein soll. Was ist denn Podlove überhaupt? Das ist ja an sich schon relativ kompliziert zu erklären. Aber Martin, das würde mich nochmal aus deiner Perspektive interessieren, was quasi für eine Erwartungshaltung oder beziehungsweise für Informationen erwartest du denn, wenn du überhaupt auf so eine Seite kommst? Also aus Podcaster-Sicht.
Also erstmal natürlich, wofür ich es einsetzen kann und warum ich das brauche. Also was ich tatsächlich von der Technik bei mir installieren muss, damit ich welchen Effekt erzielen kann. Und ich hatte so ein bisschen ja den Vorteil, dass ich so mit diesem Projekt ja auch als auf der Empfängerseite so ein bisschen mitwachsen konnte von den einzelnen Workshops. Aber habe dann auch nochmal festgestellt, ist in der Vorbereitung auf die Sendung, ich habe mir eigentlich ganz viele Bookmarks gemacht in meinem Podcasting-Browser-Ordner. Der eine ging irgendwie auf die Templates, der andere ging irgendwie auf das Plugin, dann ging noch einer auf die Projektseite, die dann bei Tim ja auch mal eine Zeit lang lag. Und das waren irgendwie ganz viele verstreute Informationen und das war halt schwer tatsächlich für jemanden dahin zu lotsen, der jetzt vielleicht auch mit dem Podcasten anfangen wollte und sage, hier, da musst du, da kriegst du das, da kriegst du das. Und das war eigentlich schwieriger als gedacht. Und deswegen dachte ich, ist natürlich schön, wenn man auf die Seite kommt und dann gleich sieht, aha, das sind die Produkte. Und ich würde es tatsächlich auch Produkte nennen, weil das sind wirklich einzelne Elemente. Und so sehen die aus, wenn ich sie einsetze. Und das machen sie. Also das, da kommen wir vielleicht noch gleich drauf, dass das jetzt auf der Website ja dann auch sichtbar ist, was zum Beispiel der Player ist und wie er aussieht und was er macht. Das finde ich halt wichtig, um das halt schnell auch jemandem anders mal zeigen zu können, der jetzt vielleicht nicht so tief drin steckt.
Vielleicht als kleine Ergänzung nehme ich noch, was wir, glaube ich, auch alle wollten, dadurch, dass der Webplayer auch irgendwie immer schicker wurde und wir da ja eigentlich schon, jetzt wird sogar noch der Publisher irgendwie hinten dran auch irgendwie noch schicker. Der Subscribe-Button im Player sieht irgendwie besser aus. Also wir wandeln so ein bisschen auch visuell unsere Produkte, aber die Webseite kam da ja auch nicht mehr hinterher und dann mussten wir irgendwie auch mal drüber nachdenken, wie soll das denn eigentlich wirklich jetzt rein visuell aussehen?
Und ich erinnere mich, wir hatten ja auch mal einen Austausch in dem Roundtable, wo wir uns überlegt hatten, für wen denn diese Webseite eigentlich gemacht sein soll. Und da haben wir ja auch beschlossen oder ja festgestellt, dass eigentlich so diese ganz frischen Podcast-Neulinge vielleicht so gar nicht die Zielgruppe sind, sondern schon Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und das dann vielleicht auch ein paar Schlussfolgerungen macht für Sprache, Aufbau und wie technisch darf es denn sein in der Darstellung. Also von daher würde ich sagen, das waren auf jeden Fall Grundüberlegungen, die wir hatten.
Ich würde sagen, das war auch der allererste Schritt, den wir eigentlich gemacht haben, nachdem ich einmal Gatsby Gustav gefoldet habe, war so, okay, und wie legen wir jetzt los? Ja, wir wissen nämlich überhaupt nicht, was Podlove ist und für wen wir hier arbeiten. Und dann haben wir wieder ganz hinten angefangen und erstmal die Persona entwickelt. Ja. Da haben wir aber, glaube ich, auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Und ich würde sagen, in den Show Notes findet man auf jeden Fall dann die andere Episode, aber ich weiß nicht mehr, mit wem und wieso.
Ja, das lässt sich recherchieren und dann verlinken.
Okay, keiner von euch weiß es auch keiner mehr.
Und auf den Personas hast du dann oder haben wir dann angefangen, die Informationsarchitektur von der Seite so ein bisschen aufzubauen. Und das fand ich einen super spannenden Prozess, weil das, glaube ich, ganz anders funktioniert, als man sich das so vorstellt, wie so eine Seite überhaupt entsteht. Allein schon die Menüstruktur, wie die jetzt gebaut ist, die ganzen Informationen so zusammenzuclustern. Da wäre es super interessant, Michi, weil du ja auch sehr, sehr viel Zeit da rein investiert hast, was da so dein Gedankenprozess dahinter ist, wenn du so eine Seite irgendwie strukturell aufbaust.
Ich habe auch noch mal geguckt, wann wir angefangen haben. Ich glaube, genau 2 Jahre vor jetzt.
Ja,
am 9. Juli war der erste Commit und dann habe ich geguckt und dann geschah nämlich erstmal nichts und dazwischen hatte ich dann die Persona gemacht und auch die Informationsarchitektur. Angefangen habe ich erstmal, indem ich geguckt habe, was haben wir alles? Also ich habe wirklich erstmal alles zusammengefasst und auch jede Seite angeguckt, die wir haben. Ich habe auch einmal alle Routen irgendwie aufgelistet, die wir haben, geguckt, was eigentlich doppelt ist und versucht da irgendwie so raus, das so ein bisschen zu gruppieren in, was ist das für Informationen? Also ganz offensichtlich ist natürlich, welches der drei Produkte betrifft es jetzt. Ist es jetzt der Publisher oder ist es der Webplayer? Aber wir hatten ja auch noch ganz andere Informationskomponenten, wie jetzt den Blog zum Beispiel oder auch Dinge über die Community und was Podlove eigentlich ist. Und die habe ich erstmal sozusagen gesammelt und ja, auf eine große Fläche gelegt und da gruppiert und dann geguckt, aus diesem Bild sozusagen entwickelt, was will man eigentlich haben? Also wie würde das jetzt eigentlich zusammengehören? Die drei Produkte zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, die gehören halt einfach sozusagen auf eine Ebene. Das ist eine Hierarchieebene, die sind das Gleiche irgendwie. Und umgekehrt ist vielleicht dann alle Informationen über was Podlove ist, woanders, wie steht die dazu? Das ist so die Frage. Wie stehen die Informationen, wie verhalten die sich zueinander? Und dann habe ich versucht, das ganz, ganz grob einmal auf, also zu visualisieren. Und zwar, wie nennt man denn dann so einen Graph? So eine Hierarchie. Ich habe es versucht zu hierarchisieren. Ja, Mindmap hat auch eine Hierarchie. Es geht nicht alles es geht eigentlich alles von einer Startseite aus. Wie verhält sich alles zu dem, wo ein User ankommt? Der könnte aber ja auch auf anderen Seiten ankommen. Also ich habe einmal versucht, sowas wie aus einer Information, die Informationen so zu strukturieren, dass sich eine Seitenstruktur daraus ergibt. Und dann das eben auch irgendwie verglichen mit unseren alten Routen, da gab es natürlich dann an manchen Stellen viel, viel mehr. Ich habe dann Informationen zusammengefasst. Und das Schöne war eigentlich, dass ja da schon der Roundtable lief oder wir zumindest unsere regelmäßigen Treffen hatten und wir das auch immer wieder durchgehen konnten. Also es war dann so ein Prozess, wo dann auch immer wieder Leute was dazu gesagt haben. Und wir dann aus dieser Informationsarchitektur eigentlich nochmal so eine detailliertere gemacht haben. Also dann im Endeffekt wissen wir dann, ja, eine Podlove-Page für den Publisher soll ungefähr auf einer gleichen Ebene sein in unserer Seitenstruktur wie auch der Subscribe-Button und wie auch der Webplayer. Aber was steht eigentlich, was ist eigentlich die Information auf so einer Seite? Was erwartet man da? Wie stellen wir so ein Produkt vor und auch was wollen wir erzählen auf einer About-Podlove-Seite oder wie sollen die Docs gefunden werden? Also eigentlich geht es dann in diesem zweiten Schritt bei der Informationsarchitektur, ging es dann darum zu gucken, welche Detailinformationen priorisiert übereinander stehen. Eigentlich ist die große Frage ist immer, was ist wichtiger dann als das andere? Und waren eben die Persona wieder wichtig, weil das, was unsere Persona dann häufig suchen sollte, bestenfalls weit oben stehen und was man vielleicht nicht so oft sucht, weiter unten. Genau. Und das war auch noch ein recht langer Prozess. Das war dann eher so eine Liste. Und ja. Ich glaube, die sind wir sogar auch einmal alle durchgegangen. Und haben dann eben geschrieben, ja, auf der Publisher-Seite soll zum Beispiel oben erstmal stehen, was ist denn überhaupt der Publisher und weshalb brauche ich den? Und dann sollte aber vielleicht auch direkt irgendwie gezeigt werden, wie sieht denn das aus und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt ganz konkret das Beispiel war, weil ich habe die Informationsarchitektur und auch die Seite nicht vor mir. Aber das wäre so ein kleines Beispiel dafür.
Ja. Was jetzt interessant wäre, ist, wie hat sich denn das Ganze, also es ist ja eine Designsprache, ist ja dabei auch mit entstanden. Hast du das währenddessen mitentwickelt oder ist es etwas, was du dann nachgelagert machst?
Da gehen Props raus an den Jan. Ich habe das lief vielleicht ein bisschen parallel bis danach. Also
ja.
Eher danach sogar, ich glaube, parallel mal so Farben gecheckt etc. Das macht ja irgendwie jeder mal neben seiner Arbeit oder so schöne Farbschemen zusammen, Schemata zusammenstellen oder Schriften oder so ausprobieren oder nach netten Sachen suchen. Aber nee, eigentlich eher danach und das, da ich ja selbst auch keine Branddesignerin bin und wir auch sonst niemand hatten, habe ich auf das zurückgegriffen, was ein ganz netter, auch Podlove-Backer von uns, der Jan, mal entworfen hat, in wirklich, das war auch, ich bin auch immer so dankbar dafür. Und der hat im allerersten Schritt, wo wir noch gar nicht wirklich angefangen haben, haben wir immer gefragt, ob er die Seite neu machen könnte. Damals, glaube ich, sogar noch mit Tim. Und da hat er angefangen, so eine grafische Sprache irgendwie für Podlove zu entwickeln, wo ich dann ganz viel Inspiration rausgezogen habe für einzelne Elemente, wie zum Beispiel, wie sieht denn so ein Kasten aus mit einer Information, wo wir vielleicht irgendwie ein Schlagwort darstellen sollten, wie es gibt Transkripte. Ah, was sind Transkripte und wieso willst du sie? Also so kleine Informationskästchen irgendwie oder andere Module. Und davon habe ich mich inspirieren lassen, genau. Und ich habe dann aber gemerkt, hatte erst die Wireframes gemacht. Also aus dieser detaillierten Informationsarchitektur, wenn wir wissen, was auf einer Seite dargestellt werden soll, kann man eigentlich direkt loslegen. Ich habe die nur leider nicht mehr gefunden, der Notizblock war weg, das war alles analog. Aber da weiß ich noch, dass ich dann losgelegt habe, geguckt, okay, wie wird denn das jetzt dargestellt? Ist das eine Liste? Ist das, sind das Tabs? Also welche Elemente benutzen wir da? Und das waren dann eher so Wireframes und daraus sind dann danach im Sketch die Module geworden. Sowas wie Buttons und Farben und Schriftarten.
Ja, das ist ja das Besondere.
Am Anfang hatten wir nur die drei.
Ja, dass man immer wieder solche Elemente auf der Seite wiederfindet und natürlich auch die Informationen entsprechend so aufbereitet da drinnen wiederfindet. Also ich glaube, dass die Konsistenz ist schon außergewöhnlich, die wir jetzt mittlerweile auf der Seite haben, sodass man auch so die Informationshierarchie visuell erkennen kann. Das finde ich schon sehr gut gelungen.
Ja, das ist sehr gut. Es ist nicht nur konsistent, weil es leichter zu entwickeln ist, sondern sogar konsistent, weil es schön für die UserInnen ist. Ja.
Genau. Und während des ganzen Prozesses hast du ja vor allen Dingen auch im Roundtable die Feedback eingesammelt und eingearbeitet, zum Beispiel auch von Martin. Wir haben auch regelmäßig dann unser Feedback mit dazu gepackt. Wie hast du das denn eingearbeitet? Also wie war da der Interaktionsprozess? Also das wäre, glaube ich, nochmal ganz gut herauszustellen, dass das jetzt nichts ist, was mit einmal da einfach stand, sondern wirklich ganz kleine Schritte gemacht hat, bis es jetzt in dem Zustand ist, wo es jetzt gerade ist.
Ja, stimmt. Da hast du eigentlich ja das perfekte Medium so geschaffen, als wir dann die Miro-Boards eingeführt hatten in dem Roundtable, was ja so, wenn das jemand nicht weiß, oh Gott, wie kann man das gut erklären? Das
ist so ein großer Online-Sketch, so ein Whiteboard quasi. Ja, ein großes Whiteboard.
Online-Whiteboard. Genau, und da stellen wir dann im Roundtable, hat dann jeder die Chance, so ein Thema in den Raum zu werfen. Und da fragen dann manche irgendwie, weiß nicht, Dirk fragt vielleicht, wie seine API ankommt. Und ich habe dann ganz oft gefragt, wie findet ihr das oder wie würdet ihr, was findet ihr da wichtig und so weiter. Und dann gab es da Diskussionen und meistens, genau, habe ich dann irgendwie, wie nennt man das denn, iterativ das eingearbeitet und zwei Wochen später, wenn ich Zeit hatte, vielleicht waren es auch 4 oder 6, dann das neue Ergebnis präsentiert. Und das Schöne war, ja, oftmals sind dann andere Leute nochmal da oder so, die sagen dann nochmal, haben dann nochmal anderen Input. Ja, ich finde, das lief durch diese, wie hast du sie, waren das dann die Lean Coffee Talks?
Ja, das Format nennt sich ein Lean Coffee Talk, ja. Das ist so ein selbstorganisierendes Meeting-Format. Das ist ganz angenehm, wenn man eine gewisse Gruppengröße hat. Ganz oft ist ja bei den Roundtables auch so, wenn wir jetzt nicht allzu viele sind, dass wir dann auch einfach uns diesen Schritt sparen und da fokussiert über einzelne Themen dann einfach reden können. Ja, genau. Aber dann waren ja auch relativ viele Dokumente, die dann da gepflegt wurden oder auch in dem Miro-Board selber nochmal Dokumente, die dann dazu führten, dass du dann Änderungen in der Webseite gemacht hast. Die wurden dann wieder aufgenommen und so weiter, bis dann halt irgendwann wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir jetzt gerade sind.
Ja, noch ein guter Punkt. Ich meine, am Anfang toolmäßig hatten wir unser kleines Repo, wo ich manchmal neue Designkomponenten oder die Informationsarchitekturen so reingesteckt habe. Das hatten aber eher nur wir drei bedient. Ich glaube, da gab es auch gerade noch nicht den Roundtable oder so. Oder ich habe es im Roundtable zumindest nicht öffentlich gemacht, dieses Repository. Und dann hattest du mir aber auch recht schnell, als es dann schon was zu sehen gab auf der Seite, den Staging-Link, diesen sogar Workflow, dass das einfach deployed wird, wenn ich committe, bereitgestellt. Und dadurch konnte man sich dann immer irgendwie direkt live anschauen, was gerade der aktuelle Entwicklungsstand ist. Das hat ja auch sehr geholfen.
Ja. Von deiner Perspektive, Martin, war das ein Prozess oder kennst du ähnliche Prozesse oder was hättest du da anders machen wollen bei der ganzen Geschichte?
Also ich bin eigentlich auch ein Freund von diesen iterativen Veränderungen, dass man halt wirklich auch immer frühzeitig Feedback einholt und dann nicht am Schluss dasteht mit einem fertigen Produkt und dann sagt jeder was dazu und dann kann man eigentlich alles nochmal von vorne machen, weil dann ganz viele Meinungen auf einmal da sind, weil es noch nie jemand gesehen hat. Also das fand ich tatsächlich sehr schön. Auch diesen offenen Austausch fand ich sehr schön, dass man dann halt wirklich auch Input geben konnte und auch Input abgefragt wurde, sowohl jetzt inhaltlich, designmäßig und was da jetzt eigentlich auch drauf soll und für wen man das tatsächlich auch alles macht und was da stehen soll. Also das fand ich sehr schön und ja, ich finde auch diese Zusammenarbeit dann wirklich auch sehr schön zwischen allen Beteiligten dann. Diese kleinen Schritte fand ich tatsächlich schön. Das hat natürlich manchmal die Gefahr, dass man dann zu kleine Schritte macht und dann eigentlich nicht so richtig vorankommt, aber ich fand, das hat sehr, sehr gut geklappt. Aus meiner Sicht. Also wie gesagt, ich war jetzt nicht wie Michi da ganz vorne am Projekt, sondern eigentlich relativ spät dabei, wo es dann noch so ein bisschen um die Formulierung der Texte ging, aber ich fand der Weg dahin und das Ergebnis sehr, sehr schön.
Jo, das kann ich bestätigen. Das hat immer ganz gut geflowt.
Die Sprache, die war ja dann auch festgelegt auf Englisch, ne? Fällt mir jetzt gerade so ein. Vielleicht könnt ihr da noch mal was dazu sagen, was dann vielleicht auch so die Grundüberlegung da war. Ich habe nämlich auch überlegt so im Vorfeld und bin nicht mehr so drauf gekommen. Also das kommt, weil das Projekt ja auch, glaube ich, hauptsächlich englischsprachig ist, ne?
Ja, weil wir könnten vielleicht noch gerade so Deutsch anbieten, vielleicht, aber das, deswegen sind unsere Dokumentationen und so weiter sind halt auch hauptsächlich auf Englisch, weil wir das so als kleinsten gemeinsamen Nenner sehen. Wir wissen natürlich auch, dass es wahrscheinlich für viele zugänglicher wäre, wenn es auf Deutsch wäre und noch mit angeboten wäre, aber das ist einfach vom Aufwand her so viel, weil die ganzen Texte und auch Änderungen der Texte immer doppelt pflegen musst.
Und das ist ja vielleicht auch so eine Zielgruppenentscheidung.
Ich glaube, das Schlimmste sind sogar die...
Ich wollte eigentlich nur sagen, wir hatten bei der
Blogartikel.
Bei der Zielgruppe haben wir ja auch festgestellt, dass es dann eher fortgeschrittene Userinnen und User sind und dass man dann Englisch schon, glaube ich, voraussetzen kann.
Ja, gerade wenn es auf so ein Implementierungsniveau geht jetzt, wenn man auf die Publisher oder die Webplayer-Seite kommt, dann sind da wirklich konkrete Installationsanweisungen dabei, die du dann auf in deinem WordPress oder in deiner lokalen Anwendung oder sowas durchführst. Da ist ein gewisses Wissenslevel schon vorausgesetzt.
Es gibt sogar einen Blogpost dazu. Das war der dritte Blogpost überhaupt, wo Tim schrieb, dass wir uns explizit für Englisch entschieden haben. Also Blogpost ist zu viel gesagt, das ist ein Absatz.
Wann war die Entscheidung getroffen?
Am 29. März 2012. Ich glaube, das war einfach, weil es war eben auch relativ zeitig, wie gesagt, dritter Blogpost, irgendwie im Zusammenhang mit dem PPW, dem Workshop, wo wir dann anfingen, Dinge zu veröffentlichen und ich glaube, erstmal überhaupt es auf Englisch getan haben, dann ist es aber hinterfragt wurde und wir vermutlich auch da damals einfach gesagt haben, okay, jetzt irgendwie Blogposts in zwei Sprachen zu veröffentlichen, da haben wir irgendwie keine Lust drauf. Und die Zielgruppe war damals auch einfach eine andere. Also als wir angefangen haben mit dem Workshop, dann wussten wir, also es waren ja quasi nur ein paar Dutzend Leute, die wir da überhaupt angesprochen haben. Und wussten, okay, die können alle Englisch, kein Problem, und wir wollen aber einfach uns irgendwie nicht einschränken, deswegen bleiben wir Englisch. Aber die Entscheidung, jetzt Englisch zu bleiben, ist eine andere, also natürlich auch wieder Komplexität. Vor allem, also wir würden natürlich gerne auch Deutsch anbieten, um da irgendwie ein paar Leuten die Hürde zu nehmen, habt ihr auch schon gesagt, denen das Englische vielleicht zu viel ist, aber dadurch, dass einfach schon so viele Inhalte da sind, die man irgendwie doppelt pflegen müsste, und überhaupt auch technisch überhaupt mehrsprachig sein zu können, ist halt auch nochmal eine neue Komplexitätsebene, die man da aufmachen müsste.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn mir jemand die ganzen Texte zur Verfügung stellt, dann setze ich mich gerne hin und baue da noch eine Sprachweiche. aber ich glaube, die Blogartikel sind halt, man könnte überlegen, ob man alles außer dem Blog mal übersetzen lässt. Also, ja. Aber man auch da, ne, also wir warten natürlich nicht, bis wir noch eine deutsche Übersetzung haben, um jetzt die Webseite zu releasen. Das kann dann auch iterativ geschehen, wenn wir das noch haben wollen.
Gut, wir hatten es ja schon ein bisschen angesprochen oder Michi hat es in dem Satz mal mit angesprochen. Wir müssen natürlich in diesem Podcast darüber reden, wie wir das technisch implementiert haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber wir haben ja gelernt und damit wir nicht zu viele Hörerinnen verschrecken, machen wir das zum Schluss. oder fast zum Schluss. mit was ist denn potlove.org jetzt gebaut, Michi?
Mit Gatsby.js. Das ist ein Static Site Generator. Und auf Basis von Node.js und es ist mit React geschrieben, nicht mit Vue.
Das ist fein.
Es tut mir leid. Ja, da ist ein GraphQL-Layer drin und weshalb haben wir Gatsby genommen? Also ich habe jetzt nicht Next oder Next, wie heißen die bei Vue? Vuex? Nee, das ist der Redox-Ding.
Das ist Next, der Next. Next. Next, heißt es oder Next. Next oder wie auch
immer. Oder Nuxt. Ja, ich kann einfach schneller schreiben im React. Das ist so. Und deswegen wollte ich nicht da irgendwie noch eine Hürde, wo ich dann, wenn ich schon so wenig irgendwie dran arbeite, jedes Mal noch denke, oh nee, und jetzt auch noch Vue. Genau. Und deswegen habe ich mich für React entschieden. Und ich finde ganz nett diesen GraphQL-Layer. Wir hatten ja dann die Voraussetzung, dass wir diese vielen alten Inhalte haben und die auch in dem WordPress stecken. Und dann mit Gatsby gab es da mehrere Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, weshalb wir uns jetzt für den Markdown-Export entschieden hatten, Erik. Das habe ich dann einfach irgendwann mal gemacht. Ich glaube, ich hätte auch dieses WordPress direkt anbinden können, aber ich find's irgendwie jetzt auch schöner, dass wir einfach ein neues Markdown auf GitHub schieben, anstatt noch irgendwo ein WordPress laufen zu haben. Genau, aber man könnte irgendwie mit Gatsby da alles im Hintergrund an Daten Input nehmen und dann kommt eben dieser GraphQL-Layer und der über den kriege ich dann die ganzen Daten. Ja, und was noch drin ist, ist Tailwind, wie immer.
Wie mittlerweile überall bei uns, ja.
Genau, und unsere, am Anfang hatten wir ja nur diese drei Potlove-Farben, die ich auch, muss ich sagen, ich wollte ja nicht so weit von den Logos weg oder von den Icons. Ich glaube, ich habe sie so ein bisschen fresher gemacht und für alle auch nochmal so neuen Farbhelligkeiten rausgesucht. Und da ist natürlich immer schwierig. Mir war es ein bisschen zu nicht fresh genug. Über Geschmack lässt sich streiten, aber ich habe dann noch 14 andere Farben und ihre neuen Schattierungen hinzugefügt und ein Potlove-Grau.
Ja, Potlove-Grau, sehr schön.
Ja, das ist so eine Art Blau-Grau, nicht ganz ein Grau, da ist so ein bisschen Grau-Grün mit drin. Und ich habe vorhin noch weitere Stats rausgesucht. Wir haben noch 2 Fonts und 4 Media Queries.
Uiuiui. Ja, der Jamstack, also das was Gatsby ist, ist wirklich ganz cool für uns, weil wir das dann auch direkt im GitHub bearbeiten können. Andere können contributen, also falls irgendwo mal ein Fehler ist oder irgendwas nicht. Können wir auch von der Community dann Pull-Requests annehmen, so wie wir das bei den anderen Projekten auch machen. Das ginge halt im WordPress nicht so einfach.
Ja, stimmt.
Und Markdown als Transportformat ist für zumindest für die Blogbeiträge ganz okayisch.
Genau. Und was wir jetzt noch neu eingefügt hatten, da muss ich mal schauen, wie sich das ergibt. Mal schauen, wie viele Blogartikel wir so schreiben. Bei unserem Output schränkt mich das, glaube ich, nicht sehr ein. Aber neu haben wir jetzt ja irgendwelche Blog-Images immer, ne? Also so jeder Blogbeitrag hat auch ein Image. Das sind so Sachen, die aber nebenbei laufen. Also ich finde es jetzt, glaube ich, auch nicht schlimmer, Eriks Markdown-Artikel, um ein paar Meta-Informationen zu ergänzen und nochmal schnell einen Sketch-Export zu machen, als mich in einem WordPress irgendwo einzuloggen. Das ist, glaube ich, beides okay für mich. Ja. Und dadurch, dass es ja irgendwie durch diese, das Continuous Deployment, nennt man das so, oder zumindest
Ja, weiß ich nicht, ob man das schon so nennt.
Automatic Deployment. Wir haben zwei immerhin wird es ja
Staging und Production.
Ja.
Semi-Continuous Deployment.
Semi. Aber ja, ich muss nichts machen, um dass es noch veröffentlicht wird. Dadurch ist das irgendwie alles sehr, sehr entwicklerinnenfreundlich für mich eingerichtet.
Ja. Was ist denn dein Lieblingsfeature an der Webseite? Wir können auch mal reihum gehen. Vielleicht kann jeder mal sein Lieblingsfeature.
Mein Lieblingsfeature ist meine Random Color Function. Ich weiß nicht, bisher geht sie noch niemand auf den Sack, aber ich konnte mich, natürlich, jedes Projekt hat ja dann auch schon seine Farbe, also wie die anderen 14 hübschen Farben auf der Website verteilen. Und da dachte ich einfach, ich will auch ein bisschen, dass das nicht nur für mich, ich will eigentlich, dass das Projekt auch so ein bisschen Spaß macht und ich will einfach, dass dieses Braun und Schwarz von der alten Webseite aus meinem Kopf raus ist und es sollte irgendwie so netter sein und deswegen habe ich dann so, ja, manche Farben werden halt zufällig ausgewählt, der Buttons und so weiter und ja, das ist mein liebstes Feature.
Okay.
Moment, wo zum Beispiel? Oder wird das beim Bauen generiert? Ich finde es gerade gar nicht.
Doch. Wird es beim Bauen generiert?
Nee, es ist, man merkt, dass man die Seite ab und zu refresht.
Ja, aber welche Farben erinnern sich?
Der Icons zum Beispiel.
Von einem Button zum Beispiel. Oder der Icons in den.
Aber es ist so ist clever. Hättest du es nicht erwähnt, hätte ich das auch nicht gecheckt. Das ist so dezent, dass man das nicht so sofort merkt.
Manche CTA-Buttons sind halt mal grün, dann sind sie wieder gelb beim nächsten Laden oder so.
Cool. Ja, das ist nett.
Alle klicken still auf der
Webseite. Ja, so, aber wusste ich noch gar nicht.
Ich habe alle 14.
Get them all.
Ja. Okay, dann mache ich mal weiter. Ja, ich finde diese animierten Balken ganz cool, die so durchziehen. Das ist, wie soll ich sagen, diese normal ist, glaube ich, auch ein super krasser Grenzgang, wie viel animierten Content du in der Webseite haben möchtest. Aber ich finde, das hast du das haben wir ganz gut getroffen. Also es gibt ja immer irgendwie so solche Elemente, die sich bewegen, aber so, dass es dir nicht auf den Nerv geht und sind auch so dezent, dass ja aber man merkt das unterbewusst, dass die Seite halt nicht so still ist oder so starr.
Auch das freut mich sehr.
Also die nicht die Balken nur, sondern auch die Kreise. Also ich finde die Kreise dann noch ein, noch hab ich noch lieber. aber ansonsten, also ich finde, ich weiß nicht, ob das als Lieblingsfeature durchgeht, aber die Informationsarchitektur, also dass es wirklich jetzt strukturiert ist, dass man Dinge findet und dass es die Dinge an sinnvollen Stellen zu finden sind. Also man muss einfach weniger suchen. Also selbst ich als jemand, der irgendwie mit allem regelmäßig zu tun hat, mehr oder weniger, hin und wieder schlägt man ja doch mal Dinge auf der Webseite nach und die finde ich jetzt doch sehr zielgerichtet im Gegensatz zu vorher. Also das ist wirklich spürbar. Das ist, da merkt man einfach, also es war natürlich sehr viel Arbeit, das zu konsolidieren, also vor allem das Bestehende irgendwie zusammenzuführen. Es ist ja immer noch mal deutlich schwieriger als das irgendwie from scratch sich auszudenken. Aber ich denke, das ist echt sehr gut gelungen.
Ich finde vor allem hatte es gerade schon angesprochen, diese Module oder diese kleinen Blöcke mit den Features zu den einzelnen Produkten sehr, sehr gelungen, weil jetzt diese Produkte wirklich so ein Selbstbewusstsein haben und nicht einfach so als Textwüste dastehen, sondern dass wirklich jetzt klar wird, dass die aus ganz vielen einzelnen schönen kleinen Gedanken bestehen, die dann sich auch zum Teil wirklich abheben von anderen Hosting-Plattformen, die es halt so gibt da draußen. Also sei es jetzt, dass man wirklich alles selber hosten kann, bis hin, dass es Transkripte gibt, dass es Shownotes gibt, dass es Livestreaming gibt. Und das wird jetzt halt auch deutlich, dass das wirklich einzelne Features sind, dadurch, dass die halt auch einzeln mit so einem kleinen Symbol da stehen. Und das war, auf der alten Seite war das immer so ein bisschen verdruckst, da war das halt immer so ein Blog und ja, wir machen das irgendwie Open Source und das gibt's und das gibt's und das gibt's, aber es war nicht irgendwie so, dass es so dastand und gesagt hat, ja, das machen wir und das ist eigentlich auch cool und das findest du vielleicht auch cool, wenn du das hier liest und probier das doch mal aus. Also es hat einerseits so eine Leichtigkeit, aber andererseits aber auch so dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja, das ist tatsächlich ein Produkt, das wir hier anbieten und wir haben uns da wirklich Gedanken gemacht und wir haben wirklich hier alles reingepackt, was dich als Podcaster vielleicht begeistern könnte. Und das finde ich schön, dass das jetzt klar wird.
Genau, aber das finde ich eben auch, dass es, also was eben auch gut funktioniert, das ist eben auch, wenn man es Leuten mal so zwischendurch auf einem Telefon zeigt. Also es, die Webseite sieht eben auch sehr gut aus im Mobile-Umfeld. Also es ist jetzt nicht nur eine Desktop.
Dank der vier Media-Queries. Entschuldigung.
Ja, also das, das finde ich schon, also das wäre mein Lieblingsfeature.
Jo, cool.
Ich mag auch noch, dass wir jetzt die Docs und die Podlovers im Menü wenigstens haben und so, dass das alles so oben dann zusammengehört im Menü jetzt, ja.
Jo, was für, also es ist ja noch nicht, die Seite ist ja bei weitem noch nicht komplett fertig. Das wird, also mein, wenn man ab und zu durchklickt, so ein paar Bugs findet man ab und zu noch. Das wird natürlich in den nächsten Wochen und der nächsten Zeit dann noch mit ausgemerzt. Aber unabhängig von so kleineren Sachen, die wir jetzt noch anpassen, hast du oder ja, Michi, hast du noch irgendwelche Features im Kopf, die noch kommen werden, die du gerne noch auf der Seite sehen würdest?
Ich hätte gerne eine, wenn nochmal die Inhalte für Plus und würde gerne über Publisher Plus in dem Sinne da auch weitergehen. Und tatsächlich muss ich sagen, wir haben im ersten Schritt, das habe ich ja gesagt, wir haben ja ganz viele Informationen auch übernommen und Martin war da schon so eine riesengroße Hilfe mit den Texten. Aber man könnte, glaube ich, schon nochmal auch inhaltlich drüber gehen und so gucken, haben wir vielleicht irgendwie ein Feature vergessen, was wir doch noch unbedingt zeigen wollen? Oder gibt es hier vielleicht bessere Screenshots, sobald der Publisher da auch im Backend so schön aussieht, finde ich, könnte man das alles nochmal viel detaillierter zeigen. Wie geht das mit den Transkripten und so? Da vielleicht auch hübsche GIFs machen und so. Also ich glaube, auch wenn es eine nervige Arbeit ist, inhaltlich ja, ist da noch am meisten zu tun. Ja,
also da
gibt es noch große Features, die wir drin haben wollen. Der Subscribe-Button-Generator ist ja drin, oder wenigstens Demo ist ja drin.
Ich würde gerne noch den Inline-Spenden-Ding sie, da hatten wir uns drüber unterhalten. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, weil Open Collective das anbietet, dann hast du noch nicht mal diesen Sprung mehr in Open Collective, sondern kannst du das direkt auf der Seite mit abhalten.
Da hatten wir, glaube ich, keine schöne Darstellungsform gefunden, aber ich kann nicht noch mal gucken.
Da können wir noch
drauf gucken. Da gab es irgendwie so ein Problem. Ja, ich schreibe mir das mal mit auf.
Ja. Dann würde ich sagen, falls haben wir irgendwas vergessen, was wir noch zu der Seite auf jeden Fall noch sagen müssten oder was euch noch einfällt, was auf jeden Fall noch loswerden wollt.
Danke, danke, danke an den Roundtable und alle, die mitgeholfen haben.
Wollen wir Feedback haben von Leuten, die uns zuhören zur Webseite?
Ach,
oder
ja.
Wünsche für die Webseite oder?
Ja, auf jeden Fall.
Oder?
Ja, wie immer, Feedback. Entweder als Kommentar an dieser Episode oder im Roundtable.
Bitte Screenshot und Browser-Version mit anhängen.
Bei Bugs, ja. Screenshot und Browser-Version angeben.
Oder vielleicht auch so inhaltlich, was ist so euer Podlove-Lieblingsfeature, was vielleicht auch fehlt oder was ihr bräuchtet, um das jemandem anders zu empfehlen? Das fände ich ganz spannend irgendwie zu sehen. Also, weil ihr auch am Anfang gefragt hattet, was aus User-Sicht, also ist das jetzt was man als User gut lesen, sich überzeugen lassen und dann auch anderen weiterempfehlen kann?
Ja, ich meine, du bist ja auch nur einer, genau. Wir alle vier sind bist oder nicht wirklich welche. Und du bist immerhin einer, aber ja, klar, auch nur einer. Deswegen gibt es da noch bestimmt ganz viel anderes Feedback.
Genau, was ihr uns auch zusenden könnt, sind noch ein paar mehr Rezensionen von unserer Software. Da haben wir uns ein bisschen schwer getan, auch auf Twitter-Aufruf, der damit verknüpft war, die Rezension da schön abzubilden, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Varianz reinbringen können. Und auch natürlich, wenn ihr einen Podcast habt, der unsere Software verwendet, einen Cover und einen Link, sodass wir da ab und zu mal die Cover, die da unten sind, rotieren können. Das wäre auch noch sehr.
Ja, das wäre super, genau. Und wer uns nette Rezensionen da schickt, die wir da zeigen dürfen, wenn wir da viele bekommen, dann lesen wir vielleicht witzige Scheißrezensionen in einer Folge vor, weil da hatten wir ein paar
ja,
gefunden. Ein paar
haben wir davon, ja. Ja, da war ja der, bei uns der Running Gag, oh, ja, dass wir ein Dark Souls anbieten mit schlechten Rezensionen.
Ist gut.
Mal gucken, vielleicht zum nächstes Jahr April machen wir das was mal.
Genau, also es geht um Podlove-Rezensionen, ne? Der Podcast ist uns hier egal, was da im iTunes geschieht. Oder so.
Nicht, ja, ja.
Dass
schreibt
hier noch was
bei
bewertet
iTunes.
Wird.
Das lesen wir eh.
Bei iTunes ist es mir ganz egal.
Hat da jemals bei jemand geguckt, ob da was steht?
Ich
habe keine Ahnung, nee. Ich hab, nee.
Vielleicht steht da schon ganz viel Feedback zu den Episoden.
So, da steht das ganze Feedback. Nee,
und
ja,
wir sehen es einfach nicht, weil niemand guckt.
Ja, deswegen ist unser iTunes-Ranking auch so im Keller, wirklich.
Mhm.
Das hat nichts zu sagen.
Okay, gut. Dann nochmal vielen, vielen Dank für all die Informationen, Michi und Martin. Das war nochmal ein schöner Blick hinter die Kulissen. Und um das Ganze jetzt abzurunden, kommen wir jetzt zu unserer neuen Endkategorie, nämlich die unseren Dank an die Spenderin. Und zuallererst möchte ich mich nochmal bedanken, weil wir nämlich im April 740,62 € zusammenbekommen haben, also nach Abzügen durch Open Collective. Und das versuchen wir jetzt gerade irgendwie Kados zuzuführen. Das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen passieren. Das ist ein bisschen trickier als erwartet, aber wir sind dran.
Ja, ja, Finn.
Ja, ja, genau.
Entschuldigung.
Falls die Tafel, ne? Nee. Ja. Und unabhängig davon möchten wir uns natürlich nochmal ganz herzlich bei unseren regelmäßigen Bäckern bedanken. Ich fange einfach mal an mit den Norddeutschen Rundfunk, der Lage der Nation, Robert Siebert, Oliver R. Es tut mir leid, ich kann diesen Namen leider nicht richtig aussprechen. Vielleicht schicken wir uns einen Audio-File, dann bauen wir das hier richtig ein. Christian Friedrich. Und dann würde ich sagen, macht Erik gleich weiter.
Dann auch vielen Dank an Lothar, an Jörn, an Jan, an Martin. Hi.
Danke, Martin.
Diesmal direkt in Person. Und an den Gast. Und Michi, möchtest du die neuen Bäcker übernehmen?
Ich glaube, Dirk will das machen.
Gut, dann.
Ach so, der ist gar nicht da. Oder bist du im Pad aktiv?
Doch, ja.
Weil ich habe dann schon so viel geredet und.
Dann vielen Dank an Let's Cast FM, an Florian Gößle und Christian Staudt. Vielen Dank.
Dann vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die nette Episode. Und dann hört man sich irgendwann mal wieder.
Dankeschön für die Einladung und ja, Podlove generell. Dankeschön.